Das ist unser Klären und Lösen Podcast. Ich bin Christine Kirchhoff und ich freue mich riesig auf das Gespräch mit Britta Sembach und Dr. Sascha Weigel. Britta ist Mediatorin, Kommunikationsexpertin und Autorin und sie floh letztes Jahr aufgrund der Corona-Krise aus New York zurück nach Deutschland. Und Sascha ist auch Mediator und Ausbilder. Er berät, coacht, bloggt und podcastet zu Mediation und Konfliktmanagement. Ich freue mich sehr, mit den beiden zu sprechen, um mal nachzufragen, wie sie das letzte Jahr empfunden haben und welche neuen Erfahrungen es gibt. Ich starte mit Britta. Schön, dass du da bist.
Danke, Christine. Ich habe mich auch sehr gefreut.
Erzähl doch mal, wie hast du das letzte Jahr erlebt?
Das ist natürlich wirklich bei diesem Jahr eine wahnsinnige Frage. Ich dampfe das mal ein bisschen ein. Also das letzte Jahr war, wie natürlich für viele Menschen, aber für uns, glaube ich, schon ganz besonders voller umstürzender Veränderungen. Also richtige existenzielle, lebensverändernde Veränderungen in der Form, dass wir 5 Jahre in New York gelebt hatten bis zu dem Zeitpunkt und diesen Sommer eigentlich auch normal hätten zurückkommen müssen. Wir sind beide Journalisten, mein Mann und ich. Und mein Mann hat da gearbeitet für die Süddeutsche Zeitung und ich für die Südwestpresse. Und sind dann eben mit unseren 2 Kindern seit 5 Jahren in New York und hatten uns da ein wunderbares Leben aufgebaut, waren super integriert, hatten wahnsinnig tolle Freunde gefunden. Ich hatte am Schluss sogar noch eine Mediationsfreundin gefunden, der ich immer helfen durfte. Also es war alles toll. Jedenfalls war ich also gerade in der Planung der Abschiedsparty und habe verzweifelt versucht, die größten und billigsten Locations zu finden, um unsere vielen Freunde, die wir noch in den 5 Jahren gesammelt haben, da einzuladen. Und dann kam Corona.
Das heißt, ihr wolltet 2020 zurück.
2020
nach Deutschland
im Juni,
eigentlich
ganz geordnet irgendwie. Und das war ja, wir waren ja, wie gesagt, mein Mann war da entsendet, also schön mit Container, Umzug von der Firma organisiert, alles schön vorher wieder, so wie wir es hingemacht auch haben. Schön alles einpacken, das Gas abmelden, den Fernsehreceiver zurückbringen und alles geordnet, wenn man das so weiß, so 3-4 Wochen lang wickelt man sein Leben ab, den ganzen Junk aus der Wohnung werfen, dann kommt der Container, dann fährt man nach Hause und fängt hier wieder an. Das hat dann so nicht stattgefunden, weil eben diese Corona-Krise dann auch nach New York geschwappt ist. Dazu muss man sagen, ich bin in der Tat wirklich ein sehr feinfühliger Mensch und hatte schon immer die deutschen Nachrichten und so mitgekriegt und hatte, glaube ich, früher als andere das Gefühl, nicht nur das Gefühl, wirklich war gewiss, dass das schon viel länger in New York sein musste, als das in New York zugegeben wurde. Und war da schon vorher wirklich in einen etwas aufgeregten Zustand geraten, weil es in dieser Stadt sich natürlich auch nochmal ganz anders anfühlte. Ich habe jeden Morgen gedacht, in dieser Stadt sind 8 Millionen Einwohner, 6 Millionen davon fahren jeden Morgen mit der U-Bahn. Mhm. 3 internationale Flughäfen, viele Menschen aus China, viele Menschen aus aller Welt, die jeden Tag rein und rauskommen.
Und der Präsident pennt.
Und dann vor allem auch der Präsident ist so die ganze Zeit gestresst. Aber in der Situation war das wirklich auch ein Grund zu sagen, das kann alles nicht sein, dass der Präsident sagt, naja, da sind jetzt so ein paar im Altenheim in Seattle, macht euch keine Sorgen, kommt alle ruhig weiter rein und so. Und also das hat sich sehr schnell, sehr krass entwickelt. Anfang März kamen nochmal Freunde von meinem Sohn zu Besuch. Da hatte ich schon Angst, dass sie es aus Deutschland mitbringen. Dachte ich schon, das war eigentlich keine gute Idee, dass sie jetzt kommen. Das sind aber eben sehr liebe Freunde von meinem Sohn. Da wollte ich es nicht verbieten. Ich war aber da schon die ganze Woche nervös. Und dann habe ich die am Ende der Woche gefragt, was sie denn alles so gemacht haben in New York. Und das waren junge Menschen, 19-Jährige. Und dann erzählen die mir die Liste. Kannst du dir schon vorstellen, ne?
Kann man das vorstellen?
Times Square. Das Museum, also alles, was man machen muss in New York, jetzt ist New York, du kennst New York, da ist man nie irgendwo alleine, vor allem wenn man von morgens 8 bis abends um 23 Uhr durch Manhattan streift mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ich hatte das immer so ausgeblendet, weil die ja den ganzen Tag nicht da waren und als sie am letzten Tag gesagt haben, habe ich nur gedacht, ach du meine Güte, ne? Wenn die jetzt dem Virus nicht ausgesetzt waren, dann weiß ich es auch nicht. So, dann wurde, während die noch da waren, der Einreisestopp verhängt. Dann habe ich Panik gekriegt, dass ich die gar nicht mehr nach Hause kriege, die beiden Kinder. weil ich dann dachte, ja gut, wenn keine Leute aus Europa mehr kommen dürfen, kommen vielleicht irgendwann auch keine Flugzeuge mehr aus Europa und dann kommen die hier auch nicht mehr weg. Mhm. Also im Grunde fing da ein enormes Stresslevel an. Ja? Und dann sind die zum Glück dann irgendwann in ihren Flieger gestiegen, waren wieder weg. Und dann hat das Unheil sozusagen einfach wahnsinnig schnell, rapide seinen Lauf genommen. Bis dahin hatte dann auch New York gemerkt, dass es ein ernsthaftes Problem hat. Dann war ich in einer Chorprobe. Ich singe sehr gerne in einem Chor, der so alles Mögliche singt. Ein toller Chor, in Brooklyn, großer Chor. Und 3 Tage später kam eine E-Mail aus dem Chor. Ich habe Corona, liebe Leute. Ich bin positiv getestet. Alle Leute, die in der Chorprobe waren, bitte sich in Quarantäne und sich selbst isolieren. Also noch innerhalb der Familie. Daraufhin haben wir unsere Wohnung neu aufgeteilt und dann war ich schon ganz am Anfang von dieser ganzen Corona-Sache, am 10. März oder so, war ich schon 5 Tage in unserer Wohnung, in unserem Schlafzimmer mit eigenem Bad und nur noch mit über die Außentreppe aufs Dach gehen, um Luft zu schnappen.
Oh Gott.
Genau, und mein Mann ist ins Wohnzimmer gezogen. Und da war, deshalb habe ich, glaube ich, schon auch einen etwas krasseren Zugang zu dem Virus, weil mich das sehr früh mir klar wurde oder gemacht wurde, wie schwerwiegend das ist.
Und wo das hinführen kann.
Wo das hinführt, genau, was das auch eben, wenn du sozusagen nur, du kennst das jetzt ja auch gerade, was das mit dir macht, wenn du in Quarantäne bist, wenn du isoliert bist. Und dann, wir leben, du sagst ja, du kennst New York, wenn die Sirenen, das ist immer die Musik von New York, ne, der ganze Lärm, wenn die aber nicht mehr aufhören, wenn das nachts um 1 anfängt und dann bis nachts um 1 auch weitergeht, also 24 Stunden am Tag in doppelter und dreifacher Intensität, dann ist das viel, glaube ich, bedrohlich. Also für mich war es viel bedrohlicher als hier. Wir sind ja dann irgendwann hier in Berlin angekommen. Da war hier auch Lockdown. Das war für mich wie Wolkenkuckucksheim. Das war wie Erholungsurlaub.
Ja, 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 klar, also, im Vergleich.
Also insofern hat mich das sehr früh, sehr intensiv erwischt. Zum Glück haben wir es damals nicht alle gekriegt. Aber ja, genau, und dazu kam dann immer noch, dass in New York über dein Handy der Bürgermeister immer mit dir kommuniziert. Du kriegst immer so, wenn es stark regnet, dann piepst dein Handy in einem Horror-Piepston und sagt, es wird sehr stark regnen, ihr könnt alle ertrinken. Oh yeah. Also wirklich Flutwarnung und so. Ne? Und in der Corona-Zeit kamen alle 3 Stunden eine Meldung, gehe auf keinen Fall ins Krankenhaus, die Krankenhäuser sind überfüllt und ihr seid infektiös. Wenn du das und das hast, wenn du die Symptome hast, dann gehe erst ins Krankenhaus, wenn du Schwierigkeiten hast zu atmen.
Oh Gott, wie beruhigend.
Richtig, wir beruhigen, ne? Und wo man heute weiß, das ist im Grunde ein sicheres Todesurteil. Und dann hat sich das auch schnell so entwickelt, dass die Leute, die mit solchen Symptomen ins Krankenhaus gegangen sind, abgewiesen wurden. Die Krankenhäuser haben sich verbarrikadiert. Wir hatten ein Krankenhaus bei uns in der Straße, 2 Blocks weiter, da waren auf einmal so Metallabsperrungen und so ein Zelt davor. Mhm. Und dann hatte man echt das Gefühl, wenn uns jetzt was passiert, wir haben gar keinen Zugang auch zu Hilfe.
Ja.
Das war schon sehr unerfreulich, ist ein schwaches Wort dafür. Es war echt total
schockierend.
Genau.
Ja, und das heißt, kein netter Abschied mit den Freunden, was ihr euch irgendwie sehr gewünscht habt nach dieser langen Zeit, die ja auch für euch dann auch irgendwie total toll war.
Genau, das war wirklich, wirklich schön. Wir haben genau all diese Verbindungen, die uns allen ja wichtig sind, mussten wir einfach so abbrechen. Also an irgendeinem Punkt habe ich dann entschieden, in einer Nacht, als wir haben dann versucht, Flüge zu bekommen, dann gab es auch eben keine Flüge. Fühltest dich total gefangen. Ne? Wir waren da echt so, fühltest dich wie im Auge des Sturms. Wir haben gesagt, wir sitzen hier wie in Wuhan, es rollt auf uns zu und wir können nichts machen.
Ja.
Ach, so eine komplette Handlungsunfähigkeit ist auch interessant, finde ich manchmal auch im Vergleich zu einer Mediation, ne? Wie wenn Leute sich so hilflos fühlen, ne? Und so das Gefühl haben, sie hätten keine Handlungsoptionen. So hat sich das angefühlt. Dann haben wir versucht, Flüge zu kriegen, dann gab es überhaupt, ploppt so einer auf, dann drückst du drauf, dann ist der gleich wieder weg. Also es war wirklich, wirklich sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr bedrohlich. Und an irgendeinem Punkt habe ich nachts um 2, 4 Flüge gefunden. Hab meinen Mann geweckt und habe gesagt, morgen Abend um 9 geht ein Flieger, den nehmen wir.
Ui, und der war ganz begeistert?
Der hatte gesagt, lass mich jetzt mal weiter schlafen und dann, ich muss auch noch einen Artikel schreiben, ich schreibe jetzt mal einen Artikel. Das war wirklich irre, der ist da sehr diligent, sehr akribisch, also der ist dann aufgestanden, hat gesagt, ja okay, hast recht, machen wir, aber dann ist er aufgestanden, hat seine Arbeit gemacht, dann hat er sehr geordnet die wichtigsten Papiere zusammengebracht, während ich völlig erratisch irgendwelchen Unsinn in eine Reisetasche gestopft habe. Habe meine Kinder geweckt, habe gesagt, Leute, aufstehen, heute Abend um 9 geht der Flieger. Wir gehen hier weg. Und haben unser ganzes Leben, unsere ganze Wohnung, unsere ganzen Möbel, unsere ganzen Papiere, also alles, außer einem Laptop und dem Stammbuch und dem Goldschmuck, alles dagelassen.
Was ist denn so für dich so die Erkenntnis, die du über dich gelernt hast oder was du erfahren hast in dieser ganzen verrückten Zeit?
Naja, die Erkenntnis, dass es sehr interessant ist, dass du zwar angefasst sein kannst und dass ich habe schon erfahren, dass ich, wenn es so ganz dicke kommt, weniger stressresilient bin, als ich dachte. weil ich das eigentlich immer gut konnte, aber das war einfach zu viel, glaube ich, auf so einer, vielleicht auch auf dieser gesundheitlichen Ebene, dass das auf einmal auch so lebensbedrohlich war und so nah, das war ein bisschen zu viel für mich. Aber dann habe ich eben gemerkt, dass selbst wenn das so ist, dass ich irgendwie so Monsterkräfte entwickeln kann, ja, dass obwohl alles so aussichtslos ist, auf einmal in so einen Tunnel gehen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt so und so, es ist jetzt so schlimm, wir müssen jetzt was machen, wir müssen uns retten. Und dann habe ich wirklich 24 Stunden lang, hatte ich auch gar keine Angst mehr oder war auch gar nicht, dieser Stress war komplett weg und war nur so einem Fokustunnel gewichen. Okay, Flugtickets kaufen, was muss mitgenommen werden? Sind alle Papiere zusammen, Stammbuch, also unsere Existenznachweise, das war wirklich alles, was wir so mitgenommen haben. Müssen wir hier noch irgendwas zusammensuchen, womit wir das dann von zu Hause abwickeln können. Wie gesagt, was muss gepackt werden? Achso, dann habe ich wirklich mittags meine Familie angerufen und gesagt, wir kommen heute Abend, wir kommen morgen früh.
Also und die zusammen, so, juhu, oder oh mein Gott.
Die so, ja, Mensch, ja klar, wir haben gesehen, wie schlimm es in New York ist, ja, macht das. Was können wir für euch tun? Das war natürlich auch irre. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst uns eine Ferienwohnung besuchen. Also ist eine wahnsinnige Maschinerie dann angelaufen. Aber ich habe dann nur Anordnungen gegeben. Das fand ich auch sehr interessant. Es war aus der Not heraus, aber wahrscheinlich auch eine Leadership-Quality zu sagen. Okay, wir brauchen ein Auto am Flughafen in Frankfurt. Dann habe ich meinen Vater angerufen und gesagt, du hast doch zwei Autos, verbinde dich mal mit der Familie von meinem Mann. Da sind eine Menge junger Leute, die holen bei dir das Auto ab und stellen das nach Frankfurt. Da muss Lebensmittel drin sein für 2 Wochen. Parallel haben die anderen, dann haben meine Eltern noch so süß und gesagt, was wollt ihr denn genau? Sag ich, Papa, da habe ich jetzt überhaupt keine Zeit, drüber nachzudenken, was ich essen will.
Nudeln,
Tomatensauce. Ne?
Ja.
Und wie gesagt, dann hat man die Neffen und Nichten haben wirklich dann eine Ferienwohnung gesucht und innerhalb von 24 Stunden hatten die uns einen Ankunftsort geschaffen, ein Auto an den Flughafen in Frankfurt. Wir haben von der New Yorker Seite aus, ich wusste nicht mal, ob wir an den Flughafen kommen. Ich wusste nicht, ob Taxis fahren dürfen. Es war ja auch kompletter Lockdown. Ich wusste nicht, ob der Flughafen offen ist oder ob kontrolliert wird. Wir hatten noch keine Masken. Ich wusste nicht, ob die uns ohne Maske ins Flugzeug lassen. Da waren so eine Million Unsicherheiten. Ja. Und du wusstest ja nie, ob du es nicht vielleicht doch auch irgendwoher hattest vom letzten Gang in den Supermarkt. Ich habe dann 10 Tage vorher schon verboten, als das noch gar nicht klar war, dass jemand einkaufen geht, sondern dass alle mussten Haferflocken essen, tagelang am Boden, damit sich bloß keiner vor, damit wir immer die Möglichkeit haben zu gehen, damit wir vorher schon quarantänisiert waren. Also es war echt ein bisschen crazy.
So ein bisschen Fokussierung, also dass du gemerkt hast, du bist irgendwie auch krisensicher, wenn es drauf ankommt. Und du hast eben gerade so gesagt, du kannst dann auch delegieren, so bam, bam, bam.
Ja, das und das und das brauchen wir jetzt, genau.
Wie hat sich das denn auf deinen Beruf ausgewirkt? Also du hast gesagt, du bist Autorin und arbeitest für eine Zeitung. Wie hat denn das deine Arbeit beeinflusst?
Ja gut, dass ich diesen New York-Korrespondentenjob sozusagen verlieren würde, war ja klar im Sommer, weil ich ja dann nicht mehr im Sommer da gewesen wäre. Also insofern habe ich das aufgegeben. Und das Schöne ist, dass ich das auch gar nicht so gerne gemacht habe. Also ich habe es aus New York gerne gemacht, aber ich muss nicht um jeden Preis Korrespondentin sein. Und dann habe ich ja gerade mein drittes Buch in der Mache und das wollte ich sowieso schreiben. Das kann ich jetzt ja auch schreiben. Aber beruflich finde ich, und das, was ich aber am liebsten mache, ist eben mediieren und coachen und in diesen Bereichen arbeiten. Und das konnte ich da nicht so sehr, weil ich eben da als Journalist mit Journalistenvisum war und habe nur so immer unter der Hand mal bei Freunden geholfen oder habe mich da verbunden mit so Mediationsorganisationen. Macht man ja immer, wenn man Sehnsucht sozusagen nach dieser Welt hat, findet man dann auch immer sehr schöne Sachen.
Ja.
Beim Zurückkommen ist das dann auf einmal wieder wieder so in den Fokus gerückt. Da hatte ich mich eben für eine Weiterbildung bei Klären und Lösen angemeldet, aus diesem Gefühl.
Ne? Bezahlte Werbung.
Unbezahlt, die gibt mir ja gar nichts dafür. Freiwillig, aus freiem Herzen, weil ich das Gefühl hatte, möchte hier wieder andocken und wieder auf dieser Schiene wieder reinkommen. Und das ist ja das Tolle, das funktioniert eben jetzt viel besser. Gut, das hätte natürlich super funktioniert, wenn es kein Corona gäbe, aber das Digitale funktioniert irgendwie echt auch super. Und eben dazu kommend habe ich eben viel mehr Kontakt sozusagen zu Leuten auch in anderen Orten von Deutschland und so. Das, was vorher gar nicht war, man ist auf einmal digital viel vernetzter als vorher. Vorher habe ich ja irgendwelche Kolleginnen und Kollegen einmal im Jahr auf dem Kongress gesehen oder so. Und jetzt kann man, finde ich, viel besser mal schnell irgendwo was hinschreiben. Und die Leute sind auch viel... Ja, genau, entweder Zoom oder sich auch, alle sind viel offener dafür, auf so einer anderen Ebene in Kontakt zu treten. Das finde ich ist schon eine.
Das ist so ein bisschen, genau, das ist so ein bisschen, was auch hängen geblieben ist, ne, durch die Krise und was du wahrscheinlich auch noch weiter nutzen wirst.
Genau, das geht ja jetzt noch einen Schritt weiter. Haben wir eben ja auch schon kurz drüber gesprochen, dass so Sachen wie Online-Mediation konnte ich mir nie vorstellen. Ich habe immer gesagt, das geht nicht. Ich bin ein People-Person, ne? Ich will die Leute sehen und ich, ne, ich muss auch sozusagen Gesichtsreaktionen sehen und ich arbeite auch gerne im Raum. Ich lasse Leute gerne rumlaufen. Ich laufe selber gerne rum und male Sachen und habe gedacht, wie soll das gehen? Und jetzt merkt man einfach, das geht wunderbar. Also ich habe eben, wie gesagt, eine Online-Weiterbildung, die funktioniert super. Ich habe auch letztens so ein Online-Coaching eins gemacht und eins gegeben. Und ich wundere mich sehr, wie wenig dann doch von dieser Verbindung verloren geht, von der ich dachte, dass die nur im Face-to-Face-Kontakt entsteht.
Was ist denn das, was dich eigentlich so über Wasser halten lässt, Britta?
Über Wasser halten lässt mich dann auch sozusagen der Zusammenhalt, den man eben auch spürt unter Gleichgesinnten, also auch die Solidarität, dass du siehst, viele Leute bemühen sich, auch den Respekt durchaus, ne, dass viele Leute auch, also ich zum Beispiel, ich bin wirklich sehr, sehr vorsichtig aufgrund der Geschichte, vielleicht kann man sich das vorstellen, die dann aber auch respektieren, wenn ich sage, ich kann und möchte nicht mal spazieren gehen, das kann ich gerade nicht. Und eben das Verständnis, da so aufeinander einzugehen. Dann, dass wir eben unser schönstes Lebensmodell aus Brooklyn sozusagen mit hierhin retten konnten, nämlich dass wir, mein Mann und ich, jetzt beide im Homeoffice arbeiten. Das war für uns irgendwie in Brooklyn automatisch so, weil die Firma kein Büro hatte und sein Büro war in unserer Wohnung. Aber da haben wir ein ganz neues Miteinander leben und arbeiten entdeckt und erstmal auch mühsam entwickeln können müssen.
So als Paar, meinst du?
Genau, als Paar und als Familie, Paar. Wie das ist, genau, wenn alle zu Hause arbeiten. Ja. Und das ist uns, aber da sind wir, glaube ich, vielen Leuten jetzt schon voraus, weil die meisten Leute hier strugglen ja noch da ein bisschen mit, ne? Weil das wirklich, es ist eine enorme Anpassungsleistung. Ja. Aber wir haben die halt da schon erledigt und haben das schon 4 Jahre, dann, also ein halbes Jahr haben wir uns schon da versucht, da reinzuschwingen. Genau, das Wort wollte ich gerade sagen. Haben uns dann 4 Jahre lang da eingegroovt und deshalb war, und dann haben wir gedacht, wenn wir hierhin wiederkommen, hört das wieder auf, weil dann so wie früher er wieder in sein Büro geht und ich hier bin. Und durch Corona ist er eben auch hier und ich auch. Und das ist schon auch ein Vorteil und sehr schön. Genau, was mich über Wasser hält, ist eben genau diese digitalen Möglichkeiten, jetzt viel mehr mit Mediation zu machen, als ich sonst vielleicht könnte. Weil mir das eigentlich mein Herzensanliegen ist. Weil die Anita van Härtel, die wir auch alle kennen, ne, hat so ein, ich glaube im Zuge dieser Krise auch so ein Format ins Leben gerufen, Erfahrung, Innovation und Fakten-Meetings, EEF-Meetings. Und da bringt sie immer ganz, ganz viele Menschen zusammen und man kann sich einfach einloggen und dann gibt es Impulsvorträge. Und das mache ich halt ständig. Und das, ich hatte Zufälle gibt es ja nicht, aber ich hatte von ihr eine E-Mail, weil ich mit ihr so manchmal in Kontakt bin. Gleich, als ich eine Woche wieder hier war, da ist so ein Meeting, komm doch mal dahin. Und dachte ich, was ist denn das? Und habe mich da eingeloggt. Und seitdem hält mich das in der Tat, also über Wasser, dass da alle paar Wochen sowas stattfindet. Da kriege ich wieder Input, da sind total tolle Leute. Und kann die ganze Zeit sozusagen da dranbleiben. Und das hätte ich sonst nie gemacht. Ich war noch nie in meinem Leben bei Anitas Institut in Hamburg.
Genau, dass die Leute von überall herkommen können, das ist halt toll, oder?
Ja, also das ist wirklich Wahnsinn und total bereichernd. Also auf der Arbeitsschiene hält mich das über Wasser, dass ich mit meinem Buch vorankomme und jetzt die Ruhe und Zeit habe, auch da konzentriert dran zu arbeiten. Das ist im Grunde ja auch ein Geschenk, weil sonst wäre ja viel mehr drumrum. Mein Online-Chor.
Ach, das ist ein Online-Chor.
Meine Chorleiterin ist so innovativ, die ist auch so super. Die war früher auch so totaler digital, also hat damit einfach nichts zu tun gehabt und wollte auch nicht so richtig. Und ist jetzt die absolute Profi-Frau geworden, die macht irgendwie Tutorials, hat YouTube-Kanäle und sowas. Ich stehe aber nur vor, what's happening hier? Auch so ein Zeichen für das Potenzial, was man dann daraus entwickeln kann, ne, aus so einer Krise. Also unfassbar beeindruckend. Und dadurch kann ich mit ihr und 30 anderen Leuten völlig sicher jeden Montagabend anderthalb Stunden singen. Nee, hier.
Ach so, das ist
Chor. Ich habe hier in Berlin auch einen Chor. Ach,
ja.
Und ja, aber die New Yorker, das ist auch toll an dieser Online-Sache. Ich konnte auch Weihnachten zum Beispiel in meine Kirche in Brooklyn gehen, weil die einen wahnsinnigen Online-Gottesdienst hatten. Der war dann nach unserer Zeit nachts um 2. Ja. Und meine Kirche hat das hier nicht hingekriegt. überhaupt was zu machen. Die haben nur in letzter Sekunde alle Gottesdienste abgesagt, wo ich sowieso nicht hingegangen wäre. Und dann habe ich einen Link gekriegt, dass meine sehr geliebte, sehr peppige und tolle und großartige Gemeinde, in der auch viele unserer Freunde sind, die alle Musik machen. Das geht alles über die Musik. Wir sind alle Sänger oder sonst was Macher. Und dann habe ich mit meinen Brooklyner Freunden dann nach diesem furchtbaren Jahr zusammen den Weihnachtsgottesdienst gebracht.
Ja.
Wenigstens, genau. Das war wirklich das Highlight dieses wirklich turbulenten Jahres. Aber das war in der Tat, das war wirklich schön.
Das glaube ich dir. Ich danke dir, Britta. So, und jetzt gucken wir auf Sascha. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne. Hallo, Christine.
Erzähl doch mal, wie hast denn du das letzte Jahr erlebt?
Oh, das ganze Jahr oder speziell im März dieser Umschwung als
dieser Umschwung,
das, was da aus China
genau, Corona alles war herkam. Irgendwie, alles war ja relativ normal und dann, wumms, war ja alles anders.
Ja, also die stärkste Erinnerung an den Anfang habe ich im Grunde genommen an einen wunderbaren Abend mit Freunden. Da haben wir zu acht so ein Kriminalspiel mit Kochen veranstaltet. Da waren wir zu acht in meiner Wohnung oben. Das ist eine Zeit, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Acht Leute in der Wohnung, alle ausgelassen und verkleidet. Und haben dort also so einen Dinnerabend gemacht mit Kriminalspiel. Und zwischendurch war eben immer auch Zeit, ein bisschen zu reden. Und das war so diese Zeit, und ich glaube sogar der Abend, als tagsüber die Nachricht kam, dass in Wuhan diese Millionenstadt abgeriegelt wurde.
Ja.
Und das war so ein Thema, wo wir schon dann dachten, wie kann man denn eine Stadt abriegeln? Und ist denn das in Deutschland auch möglich? Oder geht das nur in China? Und da war das auch so im geselligen Austausch plötzlich total präsent. Und dann hat es, ich weiß nicht, zwei oder drei Wochen gedauert. Dann war das auch hier der Fall, dass alles lahmgelegt wurde. Ich habe noch in der Woche gearbeitet mit einer großen Gruppe in einem Workshop, wo wir dann nicht nur täglich, sondern teilweise stundenweise die Nachrichten aus dem Headquarter dieser Firma bekommen haben, was jetzt alles nicht mehr geht. Also keine großen Gruppen mehr, was jetzt noch läuft, soll weitergeführt werden, kein Händeschütteln mehr, kein das mehr. Also das ging dann täglich. Wir sind dann weggefahren, dass das jetzt alles runtergefahren wird.
Ja.
Und dann habe ich meine nächste Ausbildungsgruppe abgesagt und dann war ich mittendrin, wie alle anderen auch. Und dann hieß es, was machen wir jetzt? Also was kann man jetzt tun? Weiter. Und ja, naja, und so dramatisch das auf der einen Seite ist, dass die Kalender frei wurden und das Jahr, was sozusagen jetzt als Selbstständiger, was da verkauft wurde an Tagen und Stunden, das alles frei geworden und plötzlich war mehr Zeit für Büroarbeit.
Und die hast du dann auch gemacht, ja?
Die habe ich dann auch gemacht, also nach bestem Wissen und Gewissen, und ich hoffe, dass sich das auch dann auszahlt in der Form, dass das Geschäft gerettet werden kann. So, das sind wir ja noch nicht durch, aber das ist jetzt so 10 Monate her und ja, die Zeit war dann eben bei allen auch Privaten, was dann geregelt, was sich verändern würde, was ja immer auch, wie ist das mit Gesundheit, wie ist das mit den Viren, alle haben uns informiert. Das ist natürlich auch bei mir so der Fall gewesen. Aber dann eben, ja, die Zeit wird jetzt für Digitalisierung genutzt. Ja, also das, was man sich immer gewünscht hat, dafür Zeit zu bekommen, das war dann plötzlich da. Ja. Ich habe es nicht so erlebt, wie das teilweise ich auch so von Kollegen, also jetzt so im weiteren Sinne Kollegen gehört habe, dass jetzt irgendwie Zeit war, sich runterzufahren und mal zu sich zu kommen und so. Also ich hatte den Eindruck schon, dass genau anderes anstand. Also nicht wegzukommen von sich, sondern viel mehr in die Aktivität zu gehen.
Was waren denn das für Aktivitäten? Also was hast du denn da gemacht?
Na ja, eines der ersten, also ich habe ja so als Ausbildung in Mediation auch sehr, sehr online orientiert. Also das bin Fan davon, dass die Ausbildungskandidaten, so wie ich das auch gemocht habe, bei mir lernen können, wann sie wollen und nicht, wenn die Präsenzmodule sind. Also ich habe schon immer dann auch stark auf Online-Tools, auf Verschriftlichung, auf digitale Aufbereitung der Inhalte geachtet. Aber ich hatte nie dann die Zeit gefunden, letztlich die Inhalte auch in ein Format zu bringen, die es mir neu war. Ich habe seit 4 Jahren also Podcast mitgemacht bei einem Radiosender und habe da immer so ein bisschen über die Schulter geguckt, wie das technisch funktioniert. Aber ich habe jetzt keinen eigenen Podcast damals gemacht. Auf die 12 hieß das noch, mittlerweile auch Corona-bedingt eingestellt und weil Neues Erwachsene ist. Aber das war eben genau das, wo ich dann entscheiden musste und habe, mache ich jetzt in Videos die Zeit und nutze das für Lehrvideos oder will ich weiter sozusagen auch selbst nochmal vertiefend lernen mit Podcasts und habe dann meinen eigenen Podcast gestartet, genau. Ja, also das ist der wichtigste Aspekt, der sich bei mir auch so hörbar geändert hat, sichtbar und hörbar geändert hat. Da ich einen Podcast im Juni gestartet habe, im Rahmen der Mediations- und Coaching-Sache, Konfliktbearbeitung. Und darüber bin ich auch ganz froh, ja.
Gibt es denn auch was du über dich persönlich in dieser Zeit gelernt hast oder verstanden hast?
Ja, also, ja, schon, auf jeden Fall. Also, sind nicht Dinge, die jetzt völlig neu sind, ne? So als Mediator und systemischer Berater habe ich natürlich viel vorher schon Selbsterfahrung gehabt und gemacht, aber dass sich das so bestätigt hat, das fand ich auch beruhigend in der Zeit. Also, dass ich klare Entscheidungen in so einer Krise treffen kann und langfristig schauen kann, im Sinne von, ich arbeite heute an etwas, was vielleicht erst in 10 Monaten durch die Ziellinie gehen wird. Mhm. Oder in 2 Jahren oder noch länger. Also meine Mediationsausbildung, die ich konzipiert habe, das hat 2006 begonnen. Und ich bin dann 2012 damit in die erste Testphase am privaten Markt gegangen. Und so langfristige Ziele verfolgen, das gelingt mir bisher ganz gut und es hat sich auch in der Krise gezeigt. Also ich musste wie jeder andere dann auch wirklich eine Software und Technik neu lernen und wusste aber immer, ich will jetzt einen Podcast machen. Das habe ich dann entschieden gehabt, dass ich mich jetzt nicht auf Videos konzentriere, sondern auf den Podcast, wie der aufgebaut sein soll. Und dann habe ich damit begonnen und da bin ich heute wirklich froh drüber. Und da kann ich Entscheidungen treffen und kann dann auch Dinge zur Seite schieben. Ja, das hat auch negative oder es hat auch einen Preis. Ne? Also Corona war ganz deutlich für mich auch markant. Ich hatte für März geplant, mit einem Freund in Jerusalem den Marathon mitzulaufen. Ich war also top in Form. Ja. Kann ich heute sagen, das war damals, hatte ich nicht den Eindruck gehabt, dass ich top in Form war, aber ich war schon für einen Marathon bereit. Und das war dann von heute auf morgen erledigt. Und zwar nicht nur, dass der Start abgesagt war, sondern ich bin dann auch wochenlang, monatelang nicht zum Laufen gekommen, weil ich einfach zu tun hatte.
Ja. Also das ist ja auch das, was dann so Neues auch ein Stück weit in dein Leben gekommen ist. Ne? Also diese ganze Podcast-Geschichte, die du aufgebaut hast, neue Projekte angeschoben wahrscheinlich, Konzeptionen. Ja. Genau, ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf dich gucken. Ne? Also so, du sagst, okay, ich als Sascha konnte oder kann auch in Krisensituationen gute Entscheidungen treffen. Gibt es dann noch was, wo du sagst, das habe ich in dieser schwierigen, oder also für uns alle schwierigen Zeit, über mich noch mal anders gelernt? Also auch was vielleicht das angeht, dass wir gar nicht mehr so viele Kontakte haben können, dass die Nähe eine ganz andere zwischen Menschen geworden ist.
Ja, so. Ich bin schon ein geselliger Typ. Das hat auch gefehlt oder das hat sich auch geändert aufgrund der Fokussierung so auf das, was ich beruflich mache, war das nicht ganz so präsent. Mhm. Aber was sich auch einfach geändert hat bei mir im Privatleben, auch mit Corona, also mit dieser Zeit, nicht durch diese Zeit, ist, dass ich ein ganzes Stück näher an meine familiäre Situation herangekommen bin. Meine Freundin und ihr Sohn, die leben jetzt nicht in Leipzig, wo ich lebe und arbeite, sondern ein bisschen weiter weg in Jena. Und das hat dann einfach wirklich eine Verschiebung auch mit sich gebracht. Also, dass ich halt viel häufiger dort war, dass wir viel enger zusammengerückt sind, dass wir wirklich miteinander wollten. Also auch wirklich uns aufeinander einzulassen in Form der Wohnsituation. Und da sind wir wirklich einfach total glücklich drüber. das hat sich mehr fokussiert. Also in der Hinsicht ist mein privates Leben vielleicht mit weniger Personen und Freundeskontakten verknüpft, sondern es ist stärker familiär geworden. Und wir haben eine wunderbare Zeit gehabt. Also bei allen Schwierigkeiten, die jetzt so eine Corona-Zeit oder Quarantäne auch mit sich bringt, haben wir zu dritt einfach eine tolle Zeit und sind uns nahe gekommen und haben uns auch kennengelernt, nochmal in einer anderen Form. Und das ist total schön. Seit Dezember bin ich verlobt, ja.
Ui, eine Corona-Verlobung, wie schön. Herzlichen Glückwunsch.
Genau. Das ist genau, eine Quarantäne-Verlobung auch. Also die beiden waren da gerade in Quarantäne, weil ne, mit Kindergarten und dergleichen ist man schnell mal Kontaktperson. Und dann ja, müssen die ja trotzdem versorgt werden. Und dann bin ich dann immer hingefahren, alle 2 Tage, habe Essen
vorbeigebracht. Und hast du dir gedacht,
und dann eben auch
jetzt Nägel mit Köpfen machen, wenn ich jetzt wandere? Ja.
Nein, nee, nicht so. Der Termin stand für mich schon länger fest. Das wird auf jeden Fall im Dezember vor Weihnachten sein. Das war für mich klar. Es war nicht geplant, dass die beiden da in Quarantäne sind. Das war eher, ja, man macht da das Beste draus. So.
Wie aber, schön.
Ja, das haben wir dann auch gemacht, genau.
Ja, okay, also dich dann die Familie gerutscht, nochmal Beziehung irgendwie gestärkt, verstärkt wahrscheinlich, ohne diesen ganzen Wahnsinn, den wir ja sonst auch um die Ohren haben, fokussiert.
Ja, das so jetzt auch nach 10 Jahren Aufbauarbeit im selbstständigen Bereich ist jetzt eine gute Zeit, mich auch dort drauf zu fokussieren und da mehr Freiraum zuzulassen und zu geben.
Was ist denn so das, was dich ein Stück weit über Wasser hält, also in dieser ganzen Zeit? Also ich nehme an, deine Familie, deine Verlobte. Was ist noch das, woraus du so deine Kraft schöpfst?
Ich würde nicht, also ich erlebe das nicht so sehr, dass ich mich so am Oberwasser halten muss. Mhm. Also ich bin froh, dass es diese Menschen gibt. Ich bin froh, dass meine Firma läuft und ich davon leben kann, dass es Menschen gibt, die Ausbildungen, Seminare bei mir machen wollen oder mich als Mediator engagieren wollen oder Coach. Das finde ich klasse und gibt Momente, wo ich das auch nicht ganz glauben kann, dass die das wollen, aber machen das dann und das finde ich auch toll. So, aber ich erlebe es nicht so sehr, dass ich jetzt so Untergangsstimmung habe. So umwälzende Situation habe ich schon erlebt auch, ne? Also 89 war natürlich ein Thema. Ich habe auch privat doch wirklich ein paar Umwälzungen gehabt in meiner Jugendzeit und so, wo mir der Modus eher bekannt ist. Also ich habe eher den Eindruck, dass dieser Notfallmodus für mich also auf bekanntes Terrain zurückgeführt hat. Und ich meine, wir haben 10 Jahre wirtschaftliche, gesellschaftliche Glücks- und Friedenszeiten hinter uns, ein Aufstieg auch ohnegleichen in allen Bereichen der Wirtschaft. Selbst die Krise 2008, 2009 war für uns nicht ganz so dramatisch wie anderswo, auch nicht so sehr im gesellschaftlichen Bewusstsein drin. Also wir leben schon seit 20 Jahren wirklich fast ohne Krise. Das schließt nicht aus, dass man individuelle Krisen hat. Also die habe ich auch erlebt und das ist auch dramatisch, aber es ist was anderes als Gesellschaft. Und wir haben einfach eine super gut gehende Wirtschaft gehabt. Und dass das dann in dieser Form abrupt anders läuft, das ist schon erstaunlich gewesen und auch dramatisch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich bin aus allen Wolken gefallen.
Danke, Sascha.
Okay, gerne.
Danke fürs Zuhören und solltet ihr Anregungen oder Themenvorschläge haben, freuen wir uns über eure Kontaktaufnahme.